Die Niederlage an der Alia, dieser 18. Juli, geht dann auch als Dies Ater, als schwarzer Tag in die römische Erinnerung ein und bleibt so permanent präsent. Das ist also wirklich ein traumatisches Ereignis, das sich tief in die römische Psyche eingräbt. Und das ist insofern nachvollziehbar, als die Kelten in der Folge eben die Stadt Rom besetzten und wohl auch plünderten, während es laut römischer Überlieferung lediglich gelungen sein soll, das Kapitol gegen die Angreifer zu behaupten. Ob dem so war, spielt jetzt eigentlich keine große Rolle, da man den Kelten so oder so ein Lösegeld für deren Abzug zahlen musste und die angebliche Rückgewinnung dieses Lösegeldes durch den zurückkehrenden Camillus war dann wohl eher römischem Wunschdenken geschuldet, was sich auch darin niederschlägt, dass es drei Varianten der Rückgewinnung des Galliergoldes gab. Ja. Und wahrscheinlich bringt es dann doch das dem Brennus in den Mund gelegte Vae Victis besser auf den Punkt. Ne? Ebenso wie die Tatsache, dass der Metus Gallicus, also die Gallierfurcht nach diesem Ereignis, eben einen tiefen Platz in der römischen Psyche hatte.
In dieser Folge von Geschichte Europas springen wir zurück ins 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und blicken auf die junge römische Republik, die sich von einem Kelteneinfall erholt und argwöhnisch von ihren italienischen Nachbarn beäugt wird. Dr. Marian Helm schildert, wie Rom sich innenpolitisch formte und außenpolitisch an Einfluss gewann, wie interne Kämpfe und externe Kriege die Republik beeinflussten. Und dabei wird klar, Rom war weder vorbestimmt noch auserwählt, Italien, das Mittelmeer und später halb Europa zu dominieren. Dennoch ist wichtig, die Ereignisse und Abläufe dieser Zeit zu kennen, um Roms späteren Aufstieg einordnen zu können. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Möglichkeiten, mir Kommentare und Feedback zuzusenden. Darüber freue ich mich. Und auch über eure finanzielle Unterstützung bei Steady und PayPal. Und an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Frank für seine eben eingegangene Spende bedanken. Wie ihr dem Episodentitel entnehmen könnt, ist das hier Teil 1 unserer Besprechung des Aufstiegs Roms. Demnächst geht es weiter mit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts bis hin zu den Vorzeichen des Ersten Punischen Kriegs. Aber bis diese Folge erscheint, wünsche ich euch viele Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Oktober 2024, die wie üblich damit beginnt, dass sich Herr Helm als neuer Gast selbst vorstellt und seinen Weg zu diesem spannenden Thema schildert.
Mein Name ist Marian Helm und ich bin zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Alte Geschichte an der Universität Münster. Davor war ich an der Ruhr-Universität Bochum, wo ich mit einer Arbeit zum Aufstieg Roms im langen 4. Jahrhundert vor Christus auch promoviert wurde. Ja, und mit der römischen Geschichte bin ich relativ früh, also über Asterix und Obelix, in Kontakt gekommen. Aber das eigentliche fachliche Interesse hat dann mein Doktorvater Bernhard Linke in Bochum entfacht, der immer wieder den einzigartigen, aber eben auch eigentümlichen Aufstieg Roms zu einem mediterranen Imperium betont hat. Und historisch betrachtet ist die Res Publica Romana tatsächlich exzeptionell, da es in der Folge zu keiner weiteren Herrschaftsbildung gekommen ist, die den gesamten Mittelmeerraum umfasst hätte.
Und dieses Thema wollen wir in dieser Folge nachvollziehen. Und Sie hatten gemeint, das Sinnvollste wäre es, erst einmal mit einer Übersicht über die Quellenlage und auch über die Forschungsgeschichte einzusteigen, weil da steckt auch schon ganz viel Interpretation, vor allem im Nationalismus des 19. Jahrhunderts mit drin.
Genau, da muss man jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, denn ab dem 3. Jahrhundert vor Christus ist man sich relativ einig, was die Gründe für den Erfolg der römischen Expansion angeht. Das lässt sich relativ leicht runterbrechen. Also sowohl die römische Bürgerschaft als auch die politische Elite hatte sich ab diesem Zeitpunkt eben auf eine Politik geeinigt, deren wesentlicher Bestandteil die Durchführung von Kriegs- und Beutezügen war. Ja, und bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zum 3. Jahrhundert vor Christus, hatte die Republik eben einen gewaltiges Bürgergebiet in Italien geschaffen, das circa 250.000 römische Bürger umfasste, und zum anderen ein Bündnissystem geschmiedet, das die italischen Nachbarn an diesen Kampagnen beteiligte, was das ungeheure Wehrreservoir um weitere 400.000 bis 500.000 Mann erweiterte. Also alles in allem so 700.000 Mann, eine Dreiviertelmillion Mann. Das ist wirklich gigantisch für vormoderne Verhältnisse. Und diese Zahlen können auch als relativ sicher gelten, da sie bei Polybios, einem griechischen Geschichtsschreiber des 2. Jahrhunderts vor Christus, überliefert sind, der in seinem zweiten Buch einen Tumultus Gallicus, also eine Art Generalmobilmachungserklärung für das Jahr 225, beschreibt, in dessen Kontext der Senat Listen aller wehrfähigen Männer Italiens anforderte. Wie genau diese Formula Togatorum aussah, bleibt unklar. Fest steht aber, dass die Römische Republik ab dem 3. Jahrhundert über ein riesiges Militärpotenzial verfügte. Peter Brandt hat das eindrücklich gezeigt und Arthur Eckstein hat ebenfalls in seinem Werk Mediterranean Anarchy betont, dass Rom nicht unbedingt aggressiver oder besser in der Kriegsführung war, sondern auf eine erdrückende zahlenmäßige Überlegenheit bauen konnte. Und im Grunde ist das beste Beispiel hierfür der Zweite Punische Krieg und die ungeheuren Verluste der römischen Seite, insbesondere in den ersten Kriegstagen. Und also diese Resilienz trotz der erschreckenden Niederlagen unterstreicht eigentlich noch einmal also diese erdrückende Übermacht. Und gerade wenn man auch bedenkt, dass Hannibal ja das Bündnissystem auch sprengen wollte, was ihm in Teilen auch geglückt ist. Am Ende behielt er dann aber doch die römische Oberhand mit den verbündeten Italikern und Latinern die Oberhand. Was jetzt eben für die Forschung zur Römischen Republik und auch für die frühe Römische Republik wichtig ist, dass sowohl im Zweiten als auch im Ersten Punischen Krieg ein Merkmal des römischen Erfolgs zum Vorschein kommt, das im Grunde aus der Unnachgiebigkeit des Senats und des römischen Volkes sowie aus der Alternativlosigkeit des Sieges besteht. Ja, also selbst angesichts von katastrophalen Niederlagen ist man nicht bereit zu verhandeln. Und in Kombination mit dem Manpower-Reservoir und diesem unbedingten Siegeswillen. Also in dieser Kombination sind das eben zwei Punkte, die den römischen Erfolg maßgeblich befeuert haben. Nun muss man aber sagen, dass diese beiden Phänomene ja nicht über Nacht vom Himmel gefallen sind, sondern das sind eben Ergebnisse langer Entwicklungen, die im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus stattgefunden haben. Und diese Entwicklungen waren eben von Experimenten, Anpassungen, Erfolgen, aber eben auch von Rückschlägen geprägt. Und in diesem Kontext stellt sich auch die Frage gerade für die römische Frühzeit, warum ausgerechnet die Tiberstadt Rom die Institutionen und auch die Dynamik entwickelte, die dann zu diesem mediterranen Imperium führen sollte. Es gab im Mittelmeerraum auch eine ganze Zahl von anderen Städten, die über mindestens genauso gute, wenn nicht bessere Startbedingungen verfügten. Ja, also etwa die griechischen Polis in der Magna Graecia, Syrakus und Taras, Capua in Kampanien oder auch die etruskischen Städte in der heutigen Toskana. Also die Wurzeln des römischen Sonderwegs oder des römischen Imperiums liegen jedenfalls in der frühen Republik, deren Entwicklung die Fundamente für die atemberaubende Expansion des 3. und 2. Jahrhunderts vor Christus gelegt haben. Und wie gesagt, dieser kurze Überblick über das 3. und 2. Jahrhundert ist auch notwendig, wenn man sich nun der frühen Republik selbst widmen möchte. Denn da gibt es zunächst einige Punkte zu klären, die eben auch diese spätere mittlere Republik betreffen. Ja, und also diese Punkte wirken sich in vielfacher Weise dann auch auf die Interpretation der römischen Frühzeit aus. Da ist zunächst einmal die Quellenlage zu nennen, denn die römische Geschichtsschreibung setzte erst mit Fabius Pictor im Zweiten Punischen Krieg, also am Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus, ein und stand somit unter dem Einfluss des großen Ringens mit Karthago um die Herrschaft über den westlichen Mittelmeerraum. Ja, also genau das, was wir gerade besprochen haben, das ist quasi also der Kontext, in dem diese ersten römischen Geschichtswerke entstehen. Und auf Fabius Pictor folgten dann noch weitere römische Geschichtsschreiber, die jedoch weitgehend verloren gegangen sind und deren Werke, genauso wie Pictors Romaica selbst, nur noch in Fragmenten vorliegen. Also wir haben eine relativ späte römische Geschichtsschreibung, quasi um 200 beginnt die dann eben ganz stark unter dem Eindruck dieser Imperiumsbildung schon steht und eben vielleicht auch ganz stark diese Linse des Zweiten Punischen Krieges vor Augen hat, ja, und durch diese Linse dann eben auch die römische Frühzeit betrachtet. Also wie gesagt, also diese frühen römischen Geschichtsschreiber sind alle nur noch in Fragmenten erhalten, weitgehend verloren gegangen. Und damit sind wir im Wesentlichen auf spätrepublikanische und kaiserzeitliche Autoren angewiesen, insbesondere auf das ursprünglich 142 Bücher umfassende Werk Ab Urbe Condita des Titus Livius, der in seiner ersten Dekade die einzige zusammenhängende Darstellung der römischen Frühzeit und insbesondere des 4. Jahrhunderts vor Christus vorlegt. Ja, da sind aber, also da liegen 400 Jahre dazwischen. Und daneben bieten dann noch Dionysios von Halikarnassos und Diodor zusammenhängende Beschreibungen dieser Zeit, die aber nicht an Livius herankommen. Ja, und der Vollständigkeit halber kann man hier auch noch darauf hinweisen, dass es zwar noch andere Autoren gibt, also die Informationen zur römischen Frühzeit liefern, also Appian, Valerius Maximus, Plinius, Florus und auch Plutarch. Aber alle diese Autoren weisen eben eine sehr große zeitliche Distanz zur römischen Frühzeit auf und stehen ganz klar unter dem Eindruck der erfolgreichen römischen Imperiumsbildung, also noch viel stärker in der späten Republik und in der frühen Kaiserzeit als vielleicht Fabius Pictor, ja, um 200 vor Christus. Aus der Perspektive, also das ist jetzt insofern relevant, als diese Autoren, beziehungsweise als die Perspektive dieser Autoren den römischen Aufstieg als etwas geradezu Zwangsläufiges gesehen hat. Ja, also die vielleicht beste Zusammenfassung ist da Polybios, kurzer Überblick der römischen Expansion bis zu den Punischen Kriegen, und das kann man so pointiert auf den Punkt bringen: heute Latium, morgen die italische Halbinsel und danach die Unterwerfung des gesamten Mittelmeerraumes. Ja, also es hat etwas Lineares, etwas Zwangsläufiges, aber eben aus der Perspektive dieser späteren Autoren betrachtet. Diese teleologische Deutung des römischen Aufstiegs, insbesondere der frühen römischen Expansion, wurde dabei, Sie haben das ja schon erwähnt, noch durch den Trend der älteren Forschung verstärkt, die Eroberung Italiens in Anlehnung an die moderne italienische Nationalstaatsbildung als einen natürlichen Einigungsprozess unter römischer Führung zu verstehen. Ja, und diese Sichtweise hat die Forschung doch relativ lange geprägt und ist erst 1998 durch Henrik Mauritzens hervorragende Monographie Italian Unification, A Study in Ancient and Modern Historiography ausgeräumt worden. Und also in dieser Monographie legt Mauritzen eben die doppelte Verzerrung sowohl in den antiken als auch in den modernen Werken offen. Also die eben auch von diesen spätrepublikanischen Vorstellungen geprägt waren, also diese Verzerrungen. Also für die Republik, gerade für die frühe Republik, haben wir es also mit einer sehr herausfordernden Quellenlage zu tun, die zum einen sehr spärlich ist und zum anderen von sehr starken Rückschauverzerrungen geprägt ist. Und in der älteren Forschung war daher auch lange Zeit eine skeptische Position en vogue, die in Deutschland etwa Jochen Bleicken vertreten hat, und also diese Position hat der römischen Annalistik für die Zeit vor dem 3. Jahrhundert fast jede Aussagekraft abgesprochen. Und das ist insofern nachvollziehbar, als sich tatsächlich die Frage stellt, auf welches Material die späteren Autoren überhaupt zurückgreifen konnten, wobei aber zumindest eine Liste eine Liste der Jahresbeamten, die Fasti Consulares, die auch das Rückgrat der römischen Zeitrechnung bildeten, sowie einzelne Verträge, Monumente und womöglich auch Priester- und Familienaufzeichnungen existierten. Da ist aber immer die Frage, also für wie verlässlich hält man diese Informationen? Aber es ist auch nicht so, als hätte sich die römische Geschichte des 4. Jahrhunderts, also in einem Vakuum irgendwie abgespielt. Denn es gab durchaus zeitgenössische Beschreibungen des römischen Aufstiegs im 4. Jahrhundert. Diese Beschreibungen stammen aber aus westgriechischer Feder sozusagen. Das ist insbesondere Timaios von Tauromenion, der sich in seinen Werken eben auch mit dieser frühen Phase der römischen Expansion beschäftigt hat. Aber auch hier, wie bei den frühen römischen Historikern, haben wir es eben mit dem Problem zu tun, dass also Timaios, beziehungsweise die Werke von Timaios, nur noch in wenigen Fragmenten vorliegen. Also auf dieser Grundlage der schwierigen Quellenlage, aber auch der eben unterschiedlichen Quellen, die verfügbar waren, hat Tim Cornell dafür plädiert, zwischen Structural Facts und Narrative Superstructure zu unterscheiden. Ja, also er geht damit davon aus, dass die literarische Überlieferung auf einem dürren Skelett an verlässlichen Informationen beruhte, die allerdings missverstanden, fehlinterpretiert und auch vor allem romanozentrisch ausgeschmückt werden konnten. Ja, also das ist gar nicht so sehr, also das Problem gar nicht so sehr das mangelnde Material, also die mangelnden Informationen waren, sondern eben diese Rückschauverzerrung und eben auch die relativ schamlose pro-römische Darstellung der römischen Frühzeit. Die Beweisführungslast, das muss man, glaube ich, klar sagen. Die Beweisführungslast lag aber lange Zeit bei dem Cornelschen Camp, was sich erst in den letzten 10, vielleicht 15 Jahren schrittweise geändert hat. Und hierfür war maßgeblich die Archäologie verantwortlich, die eine wahre Flut an materiellen Hinterlassenschaften zutage gefördert hat. Und das nicht nur in Rom, sondern auch in den umliegenden Gebieten, also zum Beispiel in Gabii, dem Tibertal oder auch in der Pontinischen Ebene, was es uns erlaubt, den römischen Aufstieg auch in seinem regionalen Kontext zu verorten. Also in gewisser Weise eröffnet uns das archäologische Material hier die Möglichkeit, ein Gegengewicht zur stark romanozentrischen Perspektive der Schriftquellen zu verwenden. Also diese archäologischen Fortschritte und also die neuen Funde und Grabungen, dabei auch die in den literarischen Quellen verbreitete Vorstellung einer frühen römischen Dominanz in Latium in Frage gestellt, gleichzeitig aber auch Cornells gerade erwähnte These zu einem zuverlässigen Überlieferungskern in Teilen gestützt. Beispielsweise hat man in Gabii eine Regie ausgegraben, die derjenigen in Rom sehr stark ähnelt und die um 500 rituell verschüttet und versiegelt worden ist, was sich mit der literarischen Überlieferung zu der engen Anbindung Gabis an Rom und die Tarquinier deckt. Und ungefähr zur gleichen Zeit erhärten auch hastige Befestigungsmaßnahmen und eine Kontraktion der Siedlung Crustumerium, also eine nahe Rom gelegene Siedlung, das von Livius berichtete Ausgreifen Roms in diese Region und die anschließende gewaltsame Eingliederung des Gebiets als Tribus Clustumina. Auch hier stützt dann das archäologische Material an dieser einen Stelle eben die späteren Schriftquellen, also den Bericht des Livius. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass durch die Archäologie viel in Bewegung geraten ist und dieser Trend wird angesichts weiterer Grabungen und auch neuer Technologien nur noch weiter zunehmen. Also diese Einbettung der römischen Geschichte in den italischen Kontext wird in Zukunft wahrscheinlich noch besser funktionieren. Also zumindest wird man da mehr Material zur Verfügung haben, ne, als eben nur die Verhältnisse in Rom in den Blick zu nehmen. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man aus dieser romanozentrischen Perspektive herauskommt. Ja, also zusammenfassend jetzt hier nochmal, lässt sich also festhalten, dass wir es mit einer schwierigen Quellenlage zu tun haben, die eben also sehr stark auf Rom zentriert ist, also auf die römischen Akteure zentriert ist und die außerdem die römische Geschichte als eine relativ lineare Entwicklung versteht, also als einen relativ erfolgreichen Aufstieg zur Regionalmacht, zur italischen Großmacht und dann eben zum mediterranen Imperium. Und dabei, also schlägt sich diese lineare Entwicklung oder diese lineare Vorstellung der römischen Entwicklung auch darin nieder, dass sich die Institutionen der Römischen Republik nicht so sehr geändert hätten. Also es hat dann immer einen Senat gegeben, der auch schon in der Frühzeit eine große Bedeutung hatte. Wenn man das jetzt berücksichtigt, dann ist es eben notwendig, dem eine Interpretation entgegenzusetzen, die die jeweiligen situativen historischen Kontexte und auch das Potenzial für Brüche, Rückschläge und Pfadänderungen genauso in den Blick nimmt, wie das regionale Umfeld und die Auswirkungen von externen, oft kontingenten Entwicklungen und Ereignissen auf die römische Politik und Entscheidungen. Und deswegen war es eben wichtig, auch nochmal auf diese Ja, also auf diese prägende Wirkung des dritten und zweiten Jahrhunderts vor Christus einzugehen. Denn zu dem Zeitpunkt durch das große Manpower-Reservoir war Rom allen anderen Playern im Mittelmeerraum bereits überlegen. Also das Erstaunliche ist eigentlich, dass Hannibal so weit kommt, nicht dass er scheitert. Aber wie gesagt, dieses Bild der Mittleren Republik sollten wir nicht auf die frühen römischen Verhältnisse übertragen, nicht auf die frühe Republik übertragen, denn anders als im dritten Jahrhundert verfügte die Respublica in der Frühzeit, also im 5. und 4. Jahrhundert, eben noch nicht über eine erdrückende Übermacht an Menschen und Material, sondern war lediglich ein wichtiger Player unter vielen anderen. Und das haben zuletzt eben Arthur Eckstein und Nicola Tirinato auch noch einmal nachdrücklich betont. Und vor diesem Hintergrund müssen wir dann eben auch den römischen Aufstieg verstehen, gerade im 4. Jahrhundert vor Christus.
Das 4. Jahrhundert vor Christus beginnt für Rom mit einem Paukenschlag oder besser gesagt zwei Paukenschlägen. Einmal schafft man die Eroberung des etruskischen Veii, andererseits wird die Stadt durch die Kelten besetzt. Wie beginnt für Rom dieses 4. Jahrhundert? Können Sie diese Abläufe etwas genauer schildern, als ich das gerade gemacht habe?
Ja, also diese beiden Paukenschläge sind tatsächlich sehr interessant. Aber auch hier muss man ja sagen, dass also die Eroberung Wes nicht über Nacht erfolgt ist. Ja. Und da müssen wir eben wiederum berücksichtigen, dass also die Geschichte Roms im 5. Jahrhundert noch recht fluide war, also dass auch die politische Ordnung Roms zu Beginn der Republik noch recht fluide war, was sich unter anderem auch in der langen Debatte um die Natur des römischen Oberamtes niederschlägt. Ja, also es ist unklar, ob es direkt Konsuln gab, einen Praetor Maximus oder ein Gespann aus mehreren Oberbeamten. Und diese Frage wird sich wahrscheinlich auch nicht vollends klären lassen, aber der innere Aufbau der römischen Gemeinschaft zu Beginn der Republik war wohl nicht wirklich von einer starken Zäsur geprägt, sondern eher von einem längeren Zeitraum, in dem sich Rom nach der Vertreibung der Könige, so um 509 vor Christus, sich erst einmal sortiert hat. Ja, und in dieser Phase, also im 5. Jahrhundert vor Christus, dann eben auch eine Rückkehr zur Alleinherrschaft ausgeschlossen hat. Wie gesagt, dieses 5. Jahrhundert ist als Vorläufer zu W ganz wichtig, weil es nach der Vertreibung der Könige erst einmal zu längeren Konflikten in der römischen Gemeinschaft kam. Also Nutznießer der Vertreibung der Könige scheinen zunächst die großen Gentilverbände gewesen zu sein, die sich als exklusive Gruppe, als Patrizii, sakrale und politische Vorrechte und Privilegien sichern konnten. Und gegen diese Machtansprüche formierte sich dann laut antiker Überlieferung eine zahlenmäßig große, aber doch sehr heterogene Gruppe, die römische Plebs, deren Vertreter, die Tribuni Plebis, vor allem in der Urbs selbst alle wesentlichen Entscheidungen blockieren konnten. Und Arnoldo Momigliano hat da eben auf die sehr effiziente Organisation und auf die effizienten Institutionen der Plebs hingewiesen, die in gewisser Weise dann auch die Patrizier dazu zwangen, sich besser zu organisieren. Also dieser plebejische Widerstand war insofern problematisch, als man die Plebejer für die gemeinschaftlichen militärischen Anstrengungen brauchte. Ja, in der römischen Überlieferung wird das zum Beispiel durch den Untergang des Gentilaufgebots der Gens Fabian der Kremmerer betont. Ne, und zum anderen durch die wiederholten plebejischen Androhungen von Wehrstreiks, ja, die sich als erfolgreiches Druckmittel erweisen sollten. Diese eher konfliktträchtige Phase wird dann durch das Zwölftafelgesetz, ja, das Mitte des 5. Jahrhunderts verabschiedet wurde, gelöst. Und dieses Zwölftafelgesetz beschäftigt sich weniger mit der politischen Ordnung, sondern eher mit privat- und zivilrechtlichen Angelegenheiten, die eben also den Schutz der sozial Schwächeren, wahrscheinlich auch der Plebejer, sicherstellen. Ja, ein Punkt ist zum Beispiel, dass ein römischer Bürger nur von der Volksversammlung zum Tode verurteilt werden konnte. Und dass eben auch Eigentumsrechte festgeschrieben wurden. Also wie gesagt, diese Einigung sollte man nicht unterschätzen, denn im Anschluss daran kommt es auch zu einer Reorganisation des Oberamtes. Das sind die sogenannten Tribuni Militum Consulari Potestate, also die Konsulartribunen, die das römische Heer danach führen, also im Anschluss an das Zwölftafelgesetz und die Reform. Und insgesamt scheint es im Zuge des Zwölftafelgesetzes zu einer militärischen Stärkung Roms gekommen zu sein, da wir für die folgenden Jahrzehnte von ersten erfolgreichen Kampagnen gegen Fidene, Labici und andere Nachbarstädte hören. Das sind aber wirklich also Nachbarstädte, ja, also im Umkreis von 15 Kilometern, 20 Kilometern, kleinere, also nicht Dörfer, aber kleinere Siedlungen, die man quasi der römischen Gemeinschaft einverleibt. Also das sind so diese ersten, sagen wir mal, Babyschritte, in der sich das römische Militärwesen zu diesem Zeitpunkt dann durchaus bewährt. Ja, Jeremy Armstrong hat das als zunehmende Vergemeinschaftung oder auch Verstaatlichung der Kriegsführung beschrieben, wobei die Gentes und auch die ungebundenen Bevölkerungsteile wahrscheinlich gleichermaßen ein Interesse an der Verteilung von beweglicher Beute und Land besaßen. Ja. Und wie gesagt, dieses skizzierte Zusammenspiel aus innerer Einigung und daraus resultierender erfolgreicher militärischer Aggression, deren Früchte dann wiederum die politischen Entwicklungen stabilisiert hätten, taucht in den Quellen immer wieder auf. Also beginnt schon hier in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus und bildete dann auch für längere Zeit das Meisternarrativ so zur römischen Frühzeit und der Beschreibung der Ständekämpfe. Und die Beobachtung dieser engen Verflechtung und auch der gegenseitigen Beeinflussung von innerer und äußerer Entwicklung ist sicherlich zutreffend. Doch führt dies auch zu der eingangs monierten linearen und teleologischen Interpretation, die außer Acht lässt, dass Negativereignisse auf beiden Ebenen durchaus auch zu dramatischen Brüchen führen konnten. Und damit kommen wir jetzt dann auch zu den von Ihnen schon angekündigten Paukenschlägen. Ja, also wir haben es eben schon in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts mit ersten ja, Expansionsschritten zu tun, also mit ersten Erweiterungen des römischen Gebietes. Und ja, ab 406, also zu Beginn des 4. Jahrhunderts, erleben wir dann nochmal eine neue Stufe. Denn nach einer angeblich 10-jährigen Belagerung der circa 20 Kilometer nordwestlich von Rom entfernten etruskischen Siedlung Veii kommt es dann 396 zur Einnahme dieser Stadt. Und das ist schon nochmal etwas anderes als das, was ich gerade vorgestellt habe. Also Veii, beziehungsweise die Eroberung des Agavientanus, vergrößert das römische Gebiet doch um 60%. Ja, das ist schon also ein gewaltiger Erfolg. Und in der römischen Erinnerung ist dieses Ereignis auch auf das engste, ja, mit dem legendären Marcus Furius Camillus verbunden und dementsprechend, also, ne, also aufgrund dieses großen Erfolgs, auch heillos ausgeschmückt worden. Also das wird man nicht mehr so richtig auseinanderklamüsern können. Was aber feststeht, ist, dass also Rom eben zu Beginn des 4. Jahrhunderts dieses etruskische Gebiet einnimmt, also auf der anderen Tiberseite, und unter seine Kontrolle bringen kann. Was wir aber auch festhalten können, ist, dass die Dimension und die Folgen des Sieges über Veii die römische Gemeinschaft vor ganz neue Fragen stellen. Ja, weil nicht klar war, wie man mit der präzedenzlosen Beute umgehen sollte, also insbesondere mit dem frisch annektierten Agavientanus. Hier wurden, also laut den antiken Quellen, Landverteilungen von den Plebejern gefordert, während die Patrizier offenbar eher darauf aus waren, die eroberten Flächen und ihre Bewohner in ihre eigenen Abhängigkeitsverhältnisse aufzunehmen. Ja, also dadurch die eigenen Gentilverbände zu stärken. Ja, also indem man quasi diese Abhängigkeitsverhältnisse auf die besiegten Veientaner ausdehnt. Der große Sieg wird dann auch schnell zum großen Problem, was sich in der Überlieferung darin zeigt, dass Marcus Furius Camillus ins Exil geschickt wird. Also ihm wurde dann eine ungerechte Verteilung und auch Unterschlagung der Beute vorgehalten. Und im Grunde wird der große Sieger damit auch zum großen Verlierer. Das Interessante ist nun, dass also trotz dieser Probleme bleibt es ja nun mal ein großer Erfolg. Aber bevor man sich dann auf einen endgültigen Umgang, also mit der Beute der Eroberung Veiis, beschäftigen konnte, kam es zu einem wirklich einschneidenden Ereignis, denn eine keltische Schar fiel dann einige Jahre nach der Eroberung Veiis in Mittelitalien ein, schlug das römische Heer vernichtend an der Allia und besetzte daraufhin die Stadt Rom. Die Niederlage an der Allia, dieser 18. Juli, geht dann auch als Dies Ater, als schwarzer Tag in die römische Erinnerung ein und bleibt so permanent präsent. Das ist also wirklich ein traumatisches Ereignis, das sich tief in die römische Psyche eingräbt. Und das ist insofern nachvollziehbar, als die Kelten in der Folge eben die Stadt Rom besetzten und wohl auch plünderten, während es laut römischer Überlieferung lediglich gelungen sein soll, das Kapitol gegen die Angreifer zu behaupten. Ob dem so war, spielt jetzt eigentlich keine große Rolle, da man den Kelten so oder so ein Lösegeld für deren Abzug zahlen musste. Und die angebliche Rückgewinnung dieses Lösegeldes durch den zurückkehrenden Camillus war dann wohl eher römischem Wunschdenken geschuldet, was sich auch darin niederschlägt, dass es drei Varianten der Rückgewinnung des Galliergoldes gab. Ja. Und wahrscheinlich bringt es dann doch das dem Brennus in den Mund gelegte Vae Victis besser auf den Punkt. Ne. Ebenso wie die Tatsache, dass der Metus Gallicus, also die Gallierfurcht nach diesem Ereignis, eben einen tiefen Platz in der römischen Psyche hatte. Für die weitere römische Geschichte ist indessen die Verflechtung des großen Sieges mit dieser großen Niederlage von entscheidender Bedeutung. Wir erinnern uns noch einmal kurz zurück. Der Umgang mit dem eroberten Agaveientanus war zunächst ungeklärt geblieben und muss mit der Niederlage gegen die Kelten dann in einem ganz neuen Licht erschienen sein. Was wir wissen, ist, dass man das neue Gebiet laut der römischen Zählung wenige Jahre nach der Einnahme der Stadt in der Form von vier neuen Tribus in den römischen Bürgerverband integrierte, womit laut Livius auch die Integration der kollaborationsbereiten Teile der Besiegten abgedeckt war. Also diese kollaborationsbereiten, laut Livius, kollaborationsbereiten Teile der besiegten Bevölkerung seien damit auch zu vollwertigen römischen Bürgern gemacht worden. Ja. Überspitzt könnte man daher auch sagen, dass der Kelteneinfall für diese Gruppe ja durchaus ein Glücksfall war, zumal man in Rom laut der späteren Überlieferung sogar zeitweise mit dem Gedanken gespielt hätte, die Stadt aufzugeben und nach Veii überzusiedeln. Es scheint zwar auch zu Landverteilungen gekommen zu sein, doch hatte die Niederlage der Gallier oder der Kelten, die Niederlage der Römer gegen die Kelten, Entschuldigung, ganz offensichtlich dazu geführt, dass man der Bürgerschaft neue Kräfte zuführen musste. Ja, und sowohl die literarischen als auch die archäologischen Quellen liefern uns dabei Hinweise auf die prekäre Lage der römischen Gemeinschaft, die dann eben wahrscheinlich diese Integration der besiegten Veientaner erforderlich gemacht hat. Laut den Schriftquellen hatte die Einnahme der Stadt die Position Roms in Latium generell erschüttert, sodass die römische Seite zum einen weitere Kämpfe zu bestehen hatte, zum anderen aber auch mit einer Erosion des Vertrauens in die politische Elite zu kämpfen hatte, was so weit führte, dass es zu einem knapp vereitelten Coup d'État des Patriziers Marcus Manlius Capitolinus kam. Ja, dieser Putsch, die Seditio Manliana, ist dann auch wieder ein schönes Beispiel, also für diese heillos verworrene römische Überlieferung, die aber im Kern offenbar diese innenpolitischen Schwierigkeiten bewahrt. Ja, also es gibt danach zum Beispiel also keinen Vertreter der Gens Manlia, der Marcus heißt. Ja, also das wird quasi also so zum Mahnmal. Das Interessante an diesem gescheiterten Putsch oder dieser versuchten Machtübernahme durch Marcus Manlius Capitolinus ist dabei, dass Manlius sich anscheinend der wirtschaftlichen Nöte der einfachen Bürger angenommen hatte. Und diese Aussage in den literarischen Quellen dabei durch Seth Bernards Untersuchung der Befestigungsarbeiten und der damit verbundenen Kosten zu dieser Zeit erhärtet. Also Befestigungsarbeiten, es kommt im Grunde nach dem Gallier-Einfall zu einer stärkeren Befestigung der Stadt, wahrscheinlich auch zur Anlage eines durchgängigen Mauerringes. Es gab wahrscheinlich schon vorher Befestigungen, also das ist eine sehr umfangreiche Forschungsdebatte. Aber im Anschluss an die Eroberung der Stadt kommt es anscheinend noch einmal zu enormen Anstrengungen, die Fortifikationen der Stadt zu verstärken. Und laut Seth Bernard wurden diese Arbeiten vor allem durch Corvée-Leistungen, also durch unbezahlte Pflichtleistungen der Bevölkerung errichtet, was insbesondere die ärmere Bevölkerung hart getroffen hätte, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass die Einnahme der Stadt insgesamt zu einigen Verheerungen geführt hatte. Ja, also auch hier hilft die Archäologie uns weiter, diese doch etwas ja, schwierigen literarischen Zeugnisse auszuwerten. Oder kann zumindest Angebote machen. Wie gesagt, die Verknüpfung des großen Sieges mit der großen Niederlage ist insofern relevant, als es 10 Jahre nach der Eroberung Veiis keineswegs so aussah, als würde sich ein weiterer oder ein längerfristiger römischer Siegeszug andeuten. Ja, vielmehr war die Res Publica zunächst damit beschäftigt, ihre Wunden zu lecken und die jüngsten Erfolge zu sichern, ja, was eben auch ein teilweises Entgegenkommen gegenüber den besiegten Veientanern erforderte. Ja, also diese vielleicht eher konstruktive Eingliederung der Besiegten wäre ohne den Gallier-Einfall vielleicht gar nicht zustande gekommen.
Welche Auswirkungen haben denn jetzt die Ereignisse, die Sie geschildert haben, auf das römische Selbstverständnis, auf den römischen Staat? Wie will man sich nun aufstellen und plant man an dieser Stelle schon den Aufstieg zur italischen Vormacht als Reaktion eben auf diesen Kelteneinfall?
Ja, sehr gute Frage. Also zum einen müssen wir sagen, dass also gerade im 5. und 4. Jahrhundert befindet sich die politische Ordnung eben noch im Fluss. Das erlaubt auch eine erhebliche Kreativität, wie wir sehen werden. Und zum anderen kann man sicherlich nicht von einer römischen Grand Strategy sprechen. Ja, also gerade nach dem Kelteneinfall erlahmt also die römische Expansion erst einmal oder also findet einfach nicht statt, ja, was eben auch wieder dafür spricht, dass es hier keine langfristige Zielsetzung gab in dem Bereich, sondern dass es erst einmal darum ging, eben diese Verluste zu verkraften, also auch die erschütterte Position Roms in Latium wieder zu stabilisieren und sich auch innenpolitisch neu aufzustellen. Das sehen wir ganz deutlich. Also diese auch innenpolitischen Erschütterungen sehen wir ganz deutlich am Beispiel des Marcus Manlius Capitolinus, aber nicht nur an dem, sondern eben auch daran, dass es in der Folge zu weiteren inneren Wirren kommt, die dann offensichtlich auch dazu beitragen, dass man in den 70er Jahren noch einmal grundlegende Reformen anstrebt. Ja, und also laut der Überlieferung, also auch bei Livius dann detailliert beschrieben, ziehen sich diese Auseinandersetzungen über viele Jahre hin. Das ist erst einmal so plausibel, ja, weil es dann tatsächlich mit den Leges Licinie Sextiae 367 vor Christus zu umfangreichen Veränderungen kommt. Diese Leges Licinie Sextiae bestehen im Grunde aus drei Komponenten. Also zum einen geht es um wirtschaftliche Forderungen. Die sehen vor allem die Entlastung der Bevölkerung im Bereich der Schulden vor, dass eben also die Gemeinschaft hier tätig wird, um die von Schulden belasteten Bevölkerungsteile zu unterstützen und zum anderen eine Begrenzung der Nutzung von öffentlichem Land, des Ager Publicus. Und das ist eben auch wieder ein Punkt. Also Ager Publicus war wahrscheinlich besonders für, ja, also für die reicheren Bevölkerungsteile interessant, die den auch besetzen und nutzen konnten, was dann aber wiederum die Zugangschancen ärmerer Bevölkerungsschichten eingeschränkt hätte. Und wie gesagt, diese beiden wirtschaftlichen Forderungen oder eher ökonomischen Aspekte der Leges Licinie Sextiae, die muss man unbedingt mit einbeziehen, wenn man sich die politische Stoßrichtung anschaut. Die besteht nämlich darin, dass es zum einen zur Einführung oder vielleicht auch zur Wiedereinführung des Konsulats kommen war im Zuge dieser Gesetzgebung und dass eben einer der Konsuln Plebejer sein konnte. Nicht musste, aber konnte. Und das ist insofern interessant, als es sich hier offenbar um eine reformorientierte oder zumindest diese Reformen unterstützende Gruppierung aus Patriziern und Plebejern gehandelt hat, ja, also dieses Gesetzespaket lanciert hat. Und es ging dann eben gerade bei der Frage des Konsulats gar nicht so sehr um eine flächendeckende Gleichberechtigung der Plebejer, sondern eher um die Interessen individueller Gruppierungen. Also der führende Plebejer, Gaius Licinius Stolo, war etwa mit Fabia Minor, also der to Tochter des Marcus Fabius Ambustus, vermählt, der seine Politik maßgeblich unterstützte. Also hier sieht man schon, wie sich eigentlich dieser Ständekampf auflöst. Ja, es handelt sich gar nicht so sehr um eine Frontstellung des Plebejer gegen Patrizier, sondern es sind hier durchaus Gruppierungen, die um Einfluss und auch um die Kontrolle der Institutionen der Gemeinschaft ringen. Ja. Friedrich Münzer hat vorgeschlagen, dass eben Heiratsbündnisse ganz zentral waren in dieser Hinsicht, also dass eben Heiraten diese Familien eng aneinander gebunden hätten. Und er geht dann eben davon aus, dass es einzelnen Gruppierungen gelungen sei, in den 60er Jahren und in den folgenden Jahrzehnten aufgrund ihrer Popularität das Oberamt, also den Konsulat, zu monopolisieren. Ja, also das ist so die Fraktionentheorie. Das ist sicherlich nicht falsch, aber solche Heiratsbündnisse konnten wahrscheinlich auch ja, also eine weniger starke Bindungskraft entfalten. Aber wie gesagt, wir müssen erst einmal festhalten, dass es durchaus zu diesen kleineren Gruppierungen kam, ja, zwischen Patrizier und Plebejern, die dann relativ erfolgreich das Oberamt monopolisieren konnten. Und in diesem Kontext wird mitunter vergessen, dass mit der Verabschiedung der Gesetze zur Linderung der Schuldenlast und auch zur Lösung der Landfrage noch keine Lösung dieses Problems einherging. Ja, also man hatte das zwar beschlossen, aber es ging jetzt auch um die Umsetzung. Und das konnte man natürlich im Rahmen eines Nullsummenspiels machen, also indem einfach der Kuchen neu verteilt wird. Das scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Ja, das hätte sich wahrscheinlich auch gegen den Widerstand also anderer einflussreicher Familien und Gruppierungen kaum durchsetzen lassen. Und vor diesem Hintergrund ist es äußerst aufschlussreich, dass die neue Gruppe, die wir eben um Fabius Ambustus und Gaius Licinius Dolo herum ausmachen können, dass diese Gruppierung im Jahr 362 einen Krieg gegen die Herniker im östlichen Latium vom Zaun brach. Und diesen Krieg kann man eigentlich nur schwer erklären. Ja, zum einen lag zwischen dem römischen und dem Hernikergebiet, also es gab dazwischen eine Reihe von latinischen Städten, also keine gemeinsame Grenze. Und wir hören auch nicht von Grenzkonflikten. Das muss jetzt kein entscheidender Punkt sein. Das kann man auch auf die unzulängliche Quellenbasis zurückführen. Aber es ist schon erstaunlich, denn die Herniker waren eigentlich Verbündete Roms gewesen. Also sie waren dem Fidus Cassianum beigetreten und scheinen sich auch in der Folge des Kelteneinfalls nicht wirklich gegen Rom gestellt zu haben. Also es bleibt erst einmal überraschend, dass man 362 zu diesem Krieg gegen die Herniker aus heiterem Himmel vom Zaun bricht. Ich will daher vermuten, dass es bei diesem Krieg auch darum ging, die Position der neuen Führungselite in Rom durch die Gewinnung von zusätzlichen Ressourcen zu stabilisieren, die eben für die Befriedigung der in den Leges Licinie Sextie festgehaltenen ökonomischen Forderungen notwendig waren. Und in diesem Kontext hat auch Karl Joachim Hoeckeskamp auf die starke inhaltliche Aufladung der römischen Politik in der frühen Republik hingewiesen, die politischen Akteure zur Bedienung der plebejischen Forderungen gezwungen habe. Und für diese Sicht spricht letztendlich der Ausgang des Hernikerkrieges, denn mit der erfolgreichen Beendigung des Hernikerkrieges im Jahr 358 kam es zur Gründung von zwei neuen Tribus, der Publilia und der Pomptina, also im Hernikergebiet und auch im Pomptinischen Gebiet. Und das Interessante an diesen beiden Tribus ist dabei, dass es sich um römische Exklaven handelte, die keine direkte Verbindung zum alten Agaromanus aufwiesen. 25 Jahre später wird diese Verbindung hergestellt. Das kann aber 358 noch nicht geplant gewesen sein. Ja, das heißt, man gründet hier im Grunde wirklich diese Exklaven. Und ja, also das muss von vornherein geplant gewesen sein. Also sich zusätzliche Gebiete unter den Nagel zu reißen, was meiner Meinung nach eben mit diesen ökonomischen Forderungen der Leges Licinie Sextie zusammenhing. Die enge Verbindung von Innen- und Außenpolitik schlägt sich in diesem Fall auch darin nieder, dass die ursprüngliche Gruppierung um Licinius Dolo an der Umsetzung dieser Pläne eben gescheitert war, da sein plebejischer Kollege Lucius Genucius, der als erster plebejischer Konsul ein Heer ins Feld geführt hatte, also 362, in einem Hinterhalt schwere Verluste erlitten haben soll und dabei auch ums Leben kam. Und damit war diese Gruppe anscheinend desavouiert. Und das Ganze brachte dann eine neue Dynamik ins Spiel, in deren Folge eine neue Gruppierung also ans Ruder kam und eben Licinius und die mit ihm verbündeten Nobiles ablöste. Und der oligarchische Charakter dieser Gruppe wird dabei vielleicht am deutlichsten an den häufigen Iterationen des Oberamtes. Ja, also maßgeblicher Vertreter war Marcus Popilius Lenas, der den Krieg gegen die Herniker auch erfolgreich beendet hatte, also nach dem Scheitern 362 und dem wenig erfolgreichen Kriegsverlauf kann eben Marcus Popilius Lenas also die Lage bereinigen und dann eben auch einen römischen Sieg einfahren. Und das ist anscheinend die Grundlage für sein erfolgreiches politisches Agieren, das eben zur viermaligen Bekleidung des Konsulats führt. Und auch der andere große Plebejer dieser Zeit, Gaius Marcius Rutilus, ist also in der Hinsicht sehr erfolgreich, weil er gleich fünfmal Konsul war. Ja, und das gilt jetzt nicht nur für die Plebejer, sondern auch für einzelne Patrizier. Wichtig ist, dass wir hier eben nicht von einer Öffnung des Oberamtes sprechen können, sondern eher von einer Monopolisierung durch bestimmte Gruppen. Denn wenn wir eben diese neuen Konsulate des Publius Lenas und des Gaius Marcius Rutilus zusammennehmen, dann bleibt da eigentlich kaum noch Raum für andere Plebejer. Also wir haben es eben eher mit einer Gruppierung, patrizisch-plebejisch, zu tun, die es versteht, die Ämter zu monopolisieren, ne, und sich auch in den Wahlen dann durchzusetzen. Und die Grundlage hierfür dürfte eben auch die Popularität gewesen sein. Und diese Popularität lässt sich dann wahrscheinlich eben nur oder lässt sich plausibel zumindest mit den militärischen Erfolgen erklären, mit den militärischen Erfolgen gegen die Herniker, die dann eben auch wieder, also die Bedienung von wirtschaftlichen Forderungen erlaubt hätten. Also, Sie hatten ja auch nochmal nach der Pulschen Ordnung gefragt. Wie gesagt, in den 60er und 50er Jahren sollten wir noch nicht dieses klassische Modell vor Augen haben. Wir haben es zwar mit dem Fall zu tun, dass es nun Konsuln gibt, einen plebejischen und einen patrizischen. Es gibt aber auch Jahre, in denen gibt es zwei patrizische Konsuln. Das scheint Plebejer wie Marcus Popilius Lenas und Gaius Magius Rutilus gar nicht so zu stören. Also wir können im Grunde eher von einer oligarchischen Konstellation sprechen, die darauf beruht, dass sie eben ökonomische Forderungen der Bevölkerung bedient. Gleichzeitig müssen wir aber auch feststellen, dass auch wenn wir es mit einer oligarchischen Konstellation zu tun haben oder zumindest mit einer kleinen Gruppe, die die Oberämter monopolisiert, dass es parallel dazu auch zu einer schrittweisen Öffnung anderer Ämter gekommen ist. Also Gaius Marcius Rutilus zum Beispiel bekleidet in den 50er Jahren auch als erster Plebejer die Zensur und wird auch als erster Plebejer Diktator. Ja, also da sieht man eben, wie diese Kooperation auch da Standesgrenzen einreißt, beziehungsweise das Püschefeld den Plebejern weiter öffnet. Aber wie gesagt, diese Regeln und Normen, die wir aus der Mittleren Republik kennen, die entwickeln sich hier erst noch. Und es ist tatsächlich so, dass die pulschen Akteure in diese Freiräume hineingehen und dass diese, ja, zu diesem Zeitpunkt noch, ja, also offene politische Ordnung dann eben auch Raum für politische Kreativität lässt. Also eine sehr dynamische Entwicklung, deren Ausgang offen blieb und die vielleicht auch gerade deshalb so eng mit der Außenpolitik verwoben war. Also wir hatten den Lucius Genucius, was vielleicht noch interessant ist, hier Gaius Licinius Stolo selbst wurde pikanterweise auf der Grundlage seines eigenen Gesetzes, also gegen die Nutzung von Ager Publicus jenseits von 500 Jugera, angeklagt und verurteilt. Ja, und also Ankläger war vielleicht sogar Marcus Popilius Lenas. Und diese Anklage erfolgt anscheinend im Rahmen der erfolgreichen Beendigung des Hernikerkrieges. Ja, also auch da sieht man noch einmal, also wie quasi außenpolitische Erfolge dann auch quasi die innenpolitische Handlungsfreiheit herstellen oder eben auch die Dominanz einiger Akteure untermauern. Ja. Vielleicht an dieser Stelle nochmal zur Außenpolitik. Der Hernikerkrieg ist im Grunde auch wieder so ein situativer Expansionsschub. Der ist meiner Meinung nach wirklich den Leges Licinii Sextii geschuldet und eben dem Bemühen, bestimmte Forderungen zu bedienen. Es scheint aber insgesamt keine Grand Strategy gegeben haben zur weiteren Ausdehnung des römischen Bürgergebiets, denn in der Folge erlahmt der römische Expansionswille. Dann erneut. Ja. In den 50er Jahren und auch in den 40er Jahren haben wir es dann eher mit Abwehrkämpfen zu tun. Also man ist bemüht, das Eroberte zu halten und zu sichern. Und es kommt dann zu schweren, gerade in den 50er Jahren, zu schweren Kämpfen mit den südetruskischen Städten. Im Grunde enden diese Kämpfe in einem Patt, stellen aber auch nochmal, demonstrieren noch einmal sehr gut, dass Rom den Nachbarn zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs überlegen war. Ja, also auch die Etrusker waren zu diesem Zeitpunkt noch ein ernstzunehmender Gegner, die man auch nicht klein bekommen hat, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und wie gesagt, diese Kämpfe werden auch mit hoher Brutalität geführt. Es ist ganz klar so, dass, wie gesagt, es nicht so ist, als würde man nach dem Hernikerkrieg die Expansion unmittelbar fortsetzen. Ja, es kommt eher zu einem Erlahmen und zu einer Konsolidierung. Und das mag auch mit den fragilen politischen Verhältnissen zusammenhängen. Also die Gruppe um Marcus Popilius Lenas und Gaius Marcius Rutilus, die haben ja im Grunde mit dem Hernikerkrieg alles erreicht, was sie angestrebt haben. Und weitere militärische Abenteuer würden ja nur die Gefährdung, also dieser dominanten Position in der römischen Politik riskieren. Also das muss man hier, glaube ich, mit berücksichtigen. Innen- und Außenpolitik greifen ineinander, aber nicht unbedingt so, dass quasi außenpolitische Erfolge innenpolitische Festigungen mit sich bringen und dann direkt den nächsten Feldzug provozieren. Ja, also wir haben es hier eher mit so einzelnen Schüben zu tun, muss man auch sagen. Um 350, da können wir für die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts eigentlich nur feststellen, dass wir es mit der Eroberung Wes zu tun haben und mit dieser Erweiterung im Herniker-Gebiet. Also gerade W ist natürlich ein riesiger Erfolg, der aber eben auch dann schnell überlagert wird von der Niederlage. Da ist noch nicht diese jährliche Kriegsführung zu erkennen. Ja, und eben auch, wie gesagt, die zielgerichtete Ausdehnung des Ager Romanus. Das basiert eher auf Einzelentscheidungen und ja, also auf ganz bestimmten Gemengelagen. Also man war den Nachbarn jetzt noch nicht erdrückend überlegen. Also das zeigen gerade diese Kämpfe gegen die Etrusker in den 50er Jahren. Was wir aber schon feststellen können, ist, dass Rom, beziehungsweise die römische Gemeinschaft, die Respublika, gegen Mitte des 4. Jahrhunderts klar als Hegemonialmacht in Latium, ja, also gesehen wurde. Ja, also auch von den auswärtigen Mächten. Rom, auch da, das muss man nochmal kurz einordnen, Rom war zu diesem Zeitpunkt die größte Siedlung, die größte Gemeinschaft in Latium, aber wahrscheinlich, ja, kräftemäßig noch genauso, also in derselben Region anzusiedeln, wie die übrigen Nachbarn zusammen. Ja, wenn man dazu eben Volsker und Herniker noch hinzuzählt. Also schon deutlich stärker und größer als jede andere Siedlung, aber jetzt noch nicht in dem Maße überlegen, dass es da quasi die Gesamtheit der latinischen und volskischen Nachbarn ohne weiteres an die Wand drängen konnte. Ja. Aber größte, mächtigste, also auch was jetzt, also mächtig im Sinne von militärischer Schlagkraft und Ressourcen, definitiv die mächtigste Stadt in Latium. Und das schlägt sich dann eben auch in den Verträgen wieder. 348 vor Christus wurde der zweite Vertrag mit Karthago geschlossen. Da kann sich Rom schon deutlich besser präsentieren als noch im ersten Vertrag. Und zeitgleich kommt es auch zu einem Vertrag mit samnitischen Gruppen. Die sitzen, also na gut, in Samnium, fällt auch nördliches Kampanien, also weiter südöstlich. Das sind aber, also im Liristal, aber die sind im Grunde mit der Erweiterung des römischen Bürgergebiets, ja, also durch die Pomptiner und Publinier, jetzt so langsam in den Dunstkreis der Stadt Rom eingetreten. Da sieht man schon, dass, also auch wenn ich jetzt gesagt habe, das sind so situative Entscheidungen und Einzelschritte oder einzelne Expansionsschübe, dann verändern die natürlich schon die Machtbalance auch in der Region und auch quasi überregional, also wenn wir überregional jetzt als Mittelitalien verstehen. Also ich würde jetzt aber spekulieren, also dass die römischen Akteure das nicht unbedingt antizipiert hatten. Ja, das sind eher so, ja, so Nachklappeffekte dieser Entscheidung, eben Teile des Hernikergebiets zu annektieren. Vor dem Hintergrund befindet sich Rom dann zur Mitte des 4. Jahrhunderts schon in einer deutlich besseren Lage. Also wir haben uns von der Gallia-Katastrophe, vom Kelteneinfall erholt, auch die Situation in Latium stabilisiert und dort eben auch den Einflussbereich ausgebaut durch die Tribusgründungen von 358. Ja. Gleichzeitig muss man aber festhalten, dass die innenpolitischen Verhältnisse keineswegs gefestigt waren. Also gerade die Tatsache, dass es sich um eine kleine Gruppe handelte, die Oberämter quasi also monopolisierte, führt zu einer relativ hohen Fragilität des Systems, ja, weil eben große Teile der patrizischen und auch der plebejischen Elite vom politischen Geschäft ausgeschlossen waren, ja, was eben auch ein gewisses Unruhepotenzial mit sich brachte. Beide Aspekte, also die fragile innenpolitische Machtstatik und die dynamische Außenpolitik, die eben durch diese Mediterranean Anarchy auch zustande kommt, dringen Ende der 40er Jahre deutlich durch. Ja, also das berichten dann unsere Quellen relativ klar im Kontext des ersten Samnitenkrieges. Ja, also der erste Samnitenkrieg hat eigentlich erst einmal wenig mit Rom zu tun, muss man klar sagen. Auslöser für den ersten Samnitenkrieg waren eigentlich Ereignisse im Liristal. Ja, und da kommt es, also im Liristal war es zu Kämpfen gekommen. Samnitische Gruppen drangen eben in dieser Region vor oder waren in dieser Region vorgedrungen und brachten die Sidikiner, die ja, also nördliches Kampanien, Liristal siedelten, in schwere Bedrängnis. Und wie gesagt, also was jetzt folgt, entspricht schon ein bisschen dieser Dynamik, die Arthur Eckstein im Rahmen seines Buchs Mediterranean Anarchy beschreibt. Es gibt im Grunde keine Sicherheit, es sei denn, man verbindet sich mit einer stärkeren Macht, wodurch eben Konflikte auch ein erhebliches Eskalationspotenzial mit sich bringen. Das können wir hier in diesem Fall eigentlich in Reinkultur beobachten. Die Samniten, wie bereits gesagt, bedrängen die Sidikiner, die sehen sich außerstande, dieser Aggression Einhalt zu gebieten und wenden sich dann an die Regionalmacht, die kampanische Stadt Capua, und fordern dort Unterstützung an. In Capua gibt man dem auch statt. Unangenehm ist nur, dass man der Samniten auch nicht Herr wird und sich dann selbst im Bedrängnis wiederfindet. Ja, und die Regionalmacht Capua hat dann gar nicht so viele Optionen und muss sich oder muss vielleicht nicht, aber wandte sich daraufhin gegen Rom. Ist jetzt die Frage, an wen in Rom überhaupt, ob es da um befreundete Eliten ging, um vielleicht gemeinsame Netzwerke, die man aktiviert hat. Das wäre etwas, das Nick Terranato hier stark machen würde. Aber wie gesagt, es gibt erst einmal den Kontakt zwischen Capua und der römischen Seite. Und um die Römer, also laut Livius, um die Römer zu einer Intervention zu bringen, bieten die Kampaner angeblich eine Deditio an, also eine Unterwerfung unter Rom, ja, unter römische Herrschaft im Grunde. Ja, letzteres, also ist wahrscheinlich eine Verzerrung der späteren Quellen. Es ist fraglich, ob die Kampaner sich hier also zu diesem Zeitpunkt so bedingungslos, ja, der römischen Seite unterworfen hätten oder, ja, also damit habe ich Schwierigkeiten, aber man muss so von kampanischer Seite aus zumindest irgendetwas angeboten haben, ja, also auch ein attraktives Angebot, da man sich auf römischer Seite dann bereit fand, ein Heer zur Unterstützung zu entsenden. Dieser erste Samnitenkrieg, der dann ausbricht 343, also mit dem römischen Engagement, wird von Livius relativ knapp behandelt. Die Feldzüge, ja, wirken auch sehr künstlich und deswegen ist in der älteren Forschung oft die Position vertreten worden, dass das im Grunde eine spätere Erfindung ist, ja, und dass der erste Samnitenkrieg so nicht stattgefunden hat. Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren dann doch etwas gewandelt, sodass man nun durchaus davon ausgeht, dass es zu einem römischen Eingreifen in Kampanien gekommen ist, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt zu römischen Feldzügen nach Samnium hinein, ja, sondern dass es eher darum ging, die Kampaner zu unterstützen und gegen Einfälle abzusichern. Das Neue an dieser Intervention oder an diesem römischen Eingreifen war dabei, dass sich Kampanien, also der kampanische Kriegsschauplatz, weit jenseits des bisherigen Operationsradius in Latium befand. Ja, und dementsprechend ist es jetzt auch nicht, ja, also nicht so überraschend, dass die Quellen berichten, das römische Heer habe in Kampanien dann überwintert. Und auch sonst, hatte ich ja schon erwähnt, scheinen die Kämpfe eher von geringer Intensität gewesen zu sein. Also die römischen Truppen scheinen da eher, also das kampanische Gebiet geschützt zu haben. Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass es kaum Möglichkeiten zum Plündern gegeben haben dürfte. Und aus Sicht der einfachen Soldaten, also des Heeres insgesamt, war der Feldzug damit eigentlich Zeitverschwendung. Ja, und wie gesagt, mehrere Quellen berichten dann eben für das Jahr 342 von einer schweren Meuterei im Heer. Ja, also man war nicht bereit, also diese Art der Kriegsführung zu unterstützen. Und vielleicht, also wie gesagt, Meuterei ist dann vielleicht auch zu weit gegriffen, aber es scheint doch beträchtliche Unzufriedenheit gegeben zu haben, die sich auch auf das politische Feld in Rom dann übertrug. Ja, und hier scheint insbesondere die, also bis dato eben einflussreiche Gruppierung auch Ziel dieser Unzufriedenheit gewesen zu sein. Das lässt sich unter anderem daran festmachen, dass es ein neues Gesetzespaket gab, die Leges Genuciae, die unter anderem ein Iterationsverbot einführten. Also die im Grunde genau das unterbanden, was bis dato die Monopolisierung des Oberamtes durch eine kleine Gruppe ermöglicht hatte, dass man nämlich mehrmals Konsul wurde. Und das wird jetzt unterbunden. Also da gibt es eben also wird ein 10-jähriges Iterationsverbot eingeführt. Das wird in den folgenden Jahrzehnten immer mal wieder gebrochen. Insgesamt sehen wir aber schon eine Veränderung in der Bekleidung des Oberamts. Also dieses Iterationsverbot hat schon eine gewisse Wirkung entfaltet. Ja? Und wie gesagt, das kann sich, also es scheint mir zumindest so, dass sich das gegen eben diese Gruppierung gerichtet hat, die zuvor das Oberamt quasi unter sich ausgemacht hatten. Ja. Insgesamt kann man also auch für den ersten Samnitenkrieg hier nochmal diese enge Verflechtung von Innen- und Außenpolitik betonen und auch die damit verbundenen potenziellen negativen Rückwirkungen. Ja, also der erste Samnitenkrieg ist jetzt wirklich kein krachender römischer Erfolg. Ja, es kommt eher dazu, dass man 341 die römischen Truppen aus Kampanien abzieht. Und ein weiterer Punkt, der angesichts dieses suboptimalen Verlaufs der Kämpfe oft unberücksichtigt bleibt, ist die livianische Notiz, laut der es unmittelbar nach diesen Ereignissen zu einem Friedensabkommen mit den Samniten gekommen sei. Ja, und bei näherem Hinsehen, also wenn man sich diesen Vertrag anschaut, den Livius beschreibt, bei näherem Hinsehen offenbart sich dann, dass die römische Seite den Samniten carte blanche gegenüber den Sedekinern zubilligte. Ja, und wir erinnern uns, die Unterstützung der Sedekiner durch Capua und dann durch Rom war ja der Grund des Krieges gewesen, sodass man hier schon festhalten kann, dass die römische Seite im Grunde auf die Durchsetzung der eigenen Kriegsziele verzichtete. Ja, also dass man eben einen Friedensschluss, der den Samniten zubilligte, ihre Ziele dort weiter zu verfolgen. Also man kann das jetzt nicht unbedingt als römische Niederlage bezeichnen, weil es ja keine handfesten römischen Interessen in diesem Gebiet gab, ne, zumindest aus römischer Perspektive betrachtet. Aber gerade wenn wir uns nochmal das 3. Jahrhundert anschauen, Stichwort Hannibalkrieg, also der Unwille wirklich auch im Angesicht von katastrophalen Niederlagen zu verhandeln oder klein beizugeben, das haben wir hier noch nicht. Ja, der erste Samnitenkrieg gibt es nicht her. Und wir werden auch noch weitere Beispiele besprechen, wo klar ist, dass die römische Seite also sie durchaus bereit war, einen Kompromissfrieden zu schließen und eben auf die Durchsetzung der eigenen Ziele zu verzichten.
Das heißt, an dieser Stelle können wir die Frage, warum ausgerechnet wird Rom die Stadt, die Italien, das Mittelmeer und nachher halb Europa beherrscht, noch nicht beantworten.
Also im Grunde noch nicht. Es bleibt festzuhalten, dass also diese ersten 150 Jahre der Römischen Republik durchaus erfolgreich verlaufen waren. Ja, also Rom, die römische Gemeinschaft versteht es durchaus, den eigenen Einflussbereich zu erweitern. Aber nach dem ersten Samnitenkrieg können wir jetzt noch nicht sagen, dass Rom irgendwie den Nachbarn deutlich überlegen gewesen wäre. Ja, also das haben wir ja gerade besprochen. Etruskische Städte sind eine harte Nuss, die man noch nicht knacken kann zu diesem Zeitpunkt. Auch gegen die Samniten will man da anscheinend keinen Krieg führen. Also wir haben es, sagen wir mal, um 341 mit einer Regionalmacht zu tun, die aber noch nicht erkennen lässt, warum wir hier jetzt von einem heißen Kandidaten, ja, also fürs mediterrane Imperium sprechen sollten. Na, da gibt es andere Städte, die eben genauso gut aufgestellt waren. Was sich in Rom auszeichnet, vielleicht abschließend, ist diese Fähigkeit auf Rückschläge pragmatisch zu reagieren. Und das hängt wahrscheinlich eben auch damit zusammen, dass die politische Ordnung noch nicht so gefestigt war. Die Integration der besiegten Veientaner ist da, glaube ich, ein ganz entscheidendes Schlüsselereignis. Nach der Niederlage, ja, ringt man sich da zu einer Lösung durch, die im Grunde allen Beteiligten ja, Vorteile verspricht, weil man das auch muss, ja, weil eben dieser Kelteneinfall die Stadt geschwächt hat. Und wie gesagt, die sich langsam entwickelnde, zu diesem Zeitpunkt noch offene politische Ordnung erlaubt das, glaube ich, auch alles erst. Ja, also, dass man durchaus neue Gruppen aufnehmen kann, dass man flexibel auf Herausforderungen reagiert und dass eben auch ambitionierte Akteure geneigt sind, ja, nicht ins Risiko zu gehen, aber Chancen zu nutzen. Ja, und eben auch neue Vorschläge zu machen. Und dafür sind vielleicht tatsächlich diese Rückschläge viel, viel wichtiger als die Siege. Ja, denn wenn sie gewinnen, müssen sie keine Kompromisse schließen. Das scheint eher durch die Niederlagen zu entstehen.